Deutschlandfunk, Kultur heute.
Frieden schaffen. So ist der Aufruf des Historikers Peter Brandt betitelt, den er zusammen mit Mitstreitern in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht hat. Die Friedens- und Entspannungspolitik, der wir die deutsche Einheit und die Überwindung der europäischen Spaltung verdanken, ist nicht überholt. Das schreiben sie darin. Statt der Dominanz des Militärs brauchen wir die Sprache der Diplomatie und des Friedens, heißt es weiter. Das spielt an auf die Ostpolitik Willy Brandts. Ist das berechtigt oder ein nostalgischer Blick zurück? Und für wen gilt der westliche Werteuniversalismus? Darüber habe ich mit dem Historiker Heinrich August Winkler gesprochen, unter anderem Verfasser von Standardwerken wie etwa der Geschichte des Westens. Er kritisiert das Papier der Autoren. Willy Brandt argumentierte im Jahr des Mauerbaus klug. Er warf US-Präsident Kennedy vor, Untätigkeit könne zu Vertrauensverlust in die Westmächte führen. Das aber, Herr Winkler, ist doch ziemlich lange her.
Das ist in der Tat lange her, und die Autoren dieses Briefes übersehen, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen der ursprünglichen westlichen Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion und der Gegenwart. Im Jahre 1963, als Willy Brandt und Egon Bahr ihren Vorstoß in Richtung Wandel durch Annäherung unternahmen, damals auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing, da knüpften sie an das Konzept einer Strategie des Friedens, wie sie kurz zuvor der amerikanische Präsident John F. Kennedy vertreten hatte. Eine entscheidende Voraussetzung dieser Strategie war die Erkenntnis, dass die Sowjetunion damals ein elementares Interesse hatte an der Wahrung ihres europäischen Status quo, an der Sicherung des Erreichten. Putin ist kein Brezhnev. Putin denkt nicht daran, sich irgendetwas zusichern zu lassen. Er will die Wiederherstellung des Einflussbereiches der ehemaligen, nach seiner Ansicht tragischerweise untergegangenen Sowjetunion. Er will so viel wie möglich vom Territorium der Sowjetunion wiederherstellen auf Kosten souveräner Staaten wie der Ukraine oder Weißrussland und wer weiß auch noch anderer ehemaliger Sowjetrepubliken. Das heißt, Putin ist nicht jemand, der eine Politik der Sicherung des Status quo betreibt, also insofern ein konservativer Politiker. Er ist ganz im Gegenteil ein radikaler Revisionist. Er ist ein Ultranationalist. Er ist ein Imperialist. Er hat die europäische Friedensordnung aufgekündigt. Das alles hat Putin zerrissen. Er hat das Völkerrecht, auch das Verbot des Nichtangriffskrieges, mit Füßen getreten, wie es die UNO-Charta von 1945 vorsieht. Kann man mit einer Macht verhandeln, die die Rechtsgrundlagen des Völkerrechts negiert, die weder friedensfähig noch friedenswillig ist? Diese Frage bleibt völlig unbeantwortet. Schlimmer noch, die Autoren des Briefes stellen diese Frage gar nicht.
Eben, die Welt braucht Frieden, schreiben sie. Das Wichtigste ist, alles für einen schnellen Waffenstillstand zu tun, den russischen Angriffskrieg zu stoppen, den Weg zu Verhandlungen zu finden. Aber es wird die Verhandlungsbereitschaft einer Atommacht doch unterstellt. Aber die Lage ist doch eine andere, oder?
Die Verhandlungsbereitschaft wird unterstellt. Es gibt sie nicht. Und auch die Frage, was eigentlich der Ukraine an Garantien geboten werden müsste, um Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden als aussichtsreich erscheinen zu lassen, die wird auch nicht gestellt. Fatal ist der Eindruck, den dieser Brief vermittelt, dass hier über den Kopf der angegriffenen Ukraine hinweg verhandelt werden soll. Und wenn solche Vorschläge aus Deutschland kommen, dann wird ganz rasch nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei unseren unmittelbaren NATO-Verbündeten und Mitgliedern der Europäischen Union im östlichen Mitteleuropa wie den baltischen Staaten oder in Polen die Erinnerung geweckt an einen anderen Fall von deutsch-russischen Sonderbeziehungen, nämlich den Hitler-Stalin-Pakt von 1939, dem Polen und die baltischen Staaten zum Opfer gefallen sind. Es ist ein wirklich eklatantes Beispiel auch deutscher Instinktlosigkeit, zu übersehen, welche Geister da geweckt werden, wie man in dieser Tradition deutsch-russischer Sonderbeziehungen fortfährt. Auch das widerspricht völlig der Tradition der ursprünglichen deutschen Ostpolitik unter Willy Brandt, der immer in engster Übereinstimmung mit den westlichen Verbündeten, nicht zuletzt den Vereinigten Staaten, gehandelt hat. Und nur so konnte diese Politik zum Erfolg führen. Im Übrigen war eine weitere Voraussetzung dieser Politik, von der in dem Brief keine Rede ist, die militärische Stärke des Westens. Verhandlungsbereitschaft flankierte die Bereitschaft zur Abschreckung. Und diese Voraussetzung der sozialdemokratischen Ostpolitik in ihrer ersten Phase in den 60er und 70er Jahren, die wird nicht nur von den Autoren dieses Briefes, sondern in Teilen der deutschen Öffentlichkeit beharrlich übersehen. Geradezu unterschlagen.
Heinrich August Winkler, ich wäre schlecht beraten, wenn ich mit dem Autor der Geschichte des Westens nicht auch über westlichen Werteuniversalismus sprechen würde. Seit heute ist Finnland in der NATO. Nach 80 Jahren Neutralität haben sie das aufgegeben. Skandinavien und Baltikum sind froh über diesen Beitritt. Aus Gesprächen mit Ihnen aus der Vergangenheit habe ich gelernt, dass die Geschichte der westlichen Werte immer auch eine Geschichte der Verstöße gegen die eigenen hohen Ziele sind, wie Säkularisierung, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Pluralismus, liberaler Rechtsstaat und so weiter. Aber wir erleben doch gerade, dass das eben nicht für alle Teile in der Welt attraktiv ist.
Wir erleben, wie seit der Formulierung der westlichen Werte im späten 18. Jahrhundert auch heute Verstöße des Westens gegen die hehren Prämissen, die damals beschworen worden sind. Der Westen hat sich auch als lernfähig erwiesen, als fähig zur Selbstkorrektur. Und das eben macht das westliche Projekt trotz aller westlichen Sünden gegen die eigenen Werte letztlich attraktiv. Wir erleben ja auch heute noch immer wieder Berufungen auf diese westlichen Werte in Staaten, in denen diese Werte den Staatsangehörigen vorenthalten werden.
Ich glaube, abschließend kann man aber ohne den Mund zu voll zu nehmen sagen, Russland will das gerade nicht, sondern eine andere Friedens- und Weltordnung.
So ist es. Es ist eine Ordnung, in der die Einflussbereiche einiger weniger Staaten auf Kosten anderer Staaten gesichert werden soll. Es ist im Grunde die Rückkehr zum Recht des Stärkeren. Es ist die Aufkündigung all dessen, worüber sich 1990 die Sowjetunion unter Gorbatschow und die westlichen Demokratien verständigt hatten. In diesem Papier ist von einer neuen Friedens- und Sicherheitsarchitektur für Europa die Rede, aber die gab es ja bereits in der Charta von Paris. Es gibt sie in dieser Charta. Russland müsste zu dieser Friedensordnung zurückkehren. Das ist die Grundlage. Es müsste bereit sein, die elementaren Bedingungen der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen zu erfüllen, auf die sich die Sowjetunion 1945 festgelegt hat. Solange ein Staat die allgemeine Rechtsordnung des Völkerrechts und die europäische Friedensordnung mit Füßen tritt, ist ein solcher Staat nicht fähig, Verhandlungen und schon gar nicht Friedensverhandlungen zu führen. Die Voraussetzung für belastbare Friedensverhandlungen ist die Bereitschaft der Teilnehmer an solchen Verhandlungen, sich auf dem Boden des allgemeinen Völkerrechts zu stellen. Und wenn solch ein Staat wie Russland zu einem großen Teil in Europa liegt, dann gilt für dieses Russland eben auch die europäische Friedensordnung, wie sie 1990 in der Charta von Paris vereinbart worden sind. Diese Voraussetzung muss gegeben sein, wenn Friedensverhandlungen mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, und der Westen muss seinerseits bereit sein, Sicherheitsgarantien dem angegriffenen Land, also der Ukraine, zu geben, die die Ukraine in die Lage versetzen, solche Verhandlungen zu führen.
Das sagt der Historiker Heinrich August Winkler. Zuletzt ist von ihm erschienen Nationalstaat wider Willen, darin auch einige Aufsätze über die Ostpolitik. Und im Herbst erscheint Die Deutschen und die Revolution, eine Geschichte von 1848 bis 1989.